Wenn du keinen Sport machst, passiert das automatisch. Musst du nicht irgendwie groß was für tun, musst dich einfach nur in den Stuhl setzen und zugucken, wie die Muskeln langsam weniger werden. Allerdings, wenn du das nicht möchtest, wenn du dich dagegen stellen willst, wenn du entscheidest, nein, ich will das nicht, dann musst du Konsequenzen ziehen. Und das ist die zweite Sorte von Konsequenzen. Die Konsequenzen, die wir als bewusste, als handelnde, als verantwortliche Wesen in dieser Welt einfach eingehen müssen. Konsequenzen, die wir einleiten müssen. Wir können viel reden, entscheidend ist die Konsequenzen. Ich habe noch bis gestern Abend an der Predigt gesessen und habe dann noch ein bisschen im Internet gestöbert und da waren geradezu begeisterte Botschaften darüber, dass es ja jetzt wieder ein neues Bündnis gibt über CO2-Ausstoß. Das ist natürlich total super und die Politiker sollen sich in den Armen gelegen haben und sollen Tränen geflossen sein. Okay, aber das Dumme ist, bei diesem Dekret, das sind keine automatischen Konsequenzen, also das CO2 wird sich nicht automatisch verringern, sondern weil diese Politiker denkende, selbstentscheidende Wesen sind, die über denkende, selbstentscheidende Wesen herrschen, von ihnen gewählt worden sind, für sie sprechen, geht es darum, letzten Endes Konsequenzen einzuleiten. Und die müssen wir einleiten. Und was immer wir für Konsequenzen einleiten, wird dann unten auch rauskommen. Wenn wir uns nicht ändern, ändert sich die Welt nicht und das CO2 steigt weiter an, oder wir ändern uns und das CO2 kann vielleicht eingedämmt werden. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist einerseits eine Sache, die automatische Konsequenzen hat. Gott möchte durch uns wirken. Gott sendet den Heiligen Geist zu uns. Aber Gott nimmt uns als selbstständig handelnde, denkende Wesen an. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es Konsequenzen gibt, die wir in unserem Leben ziehen, weil sie dazugehören. Und in der ersten Strophe wird deutlich, was für Konsequenzen der Autor des Liedes sieht. Jetzt bitte mal diese Strophe mit "Ich stehe an deiner Krippe". Ja. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Der Mann, der das schreibt, sagt, du, Jesus, hast mir eigentlich das Leben gegeben, was ich habe. Das Leben, das ich jetzt lebe, das trotz der entsetzlichen Situation um mich herum, der schwierigsten Situation mir gegeben ist und weswegen ich trotzdem immer noch Hoffnung habe, das bist du, Jesus. Und deswegen, weil du mir dieses Leben, diese Hoffnung, diese Gnade gegeben hast, weil du mir das Verstehen gegeben hast, es gibt noch mehr als Krieg, Mordschlag, Tod und Pest. Es gibt auch Liebe und Gnade. Deswegen will ich dir dieses Leben, was du mir gegeben hast, zurückgeben. Denn es ist gar nicht mehr wirklich alleine meins, sondern du hast es entscheidend geprägt. Und das ist eine wesentliche Konsequenz des Christseins. Zu erkennen, dass das Leben, was ich habe, mir Gott gegeben hat. Und dass es deswegen Sinn macht, dieses Leben Gott zu geben, ihm zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass letzten Endes zum Reich Gottes dazu zu gehören und das nachzuvollziehen. Zu sagen, mein Leben gehört eigentlich dir, Gott. Warum ist das so, dass dieser Mann das machen kann? Warum fällt es ihm relativ leicht zu sagen, ich bin bereit, mein Leben abzugeben? Dann brauche ich die nächste Strophe, das ist Strophe 4, ich sehe dich mit Freuden an. Ja, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich glaube, wir können gar nicht so richtig nachvollziehen oder müssen uns vielleicht Mühe geben, nachvollziehen, warum Jesus für diesen Mann so eine große Anziehungskraft hat. Eine Welt, in der Gewalt und das Recht des Stärkeren herrscht. Eine Welt, in der die Mächtigen mit den Schwächeren das tun, was immer sie wollen. Eine Welt, die in Krankheit und Chaos untergeht. Und in dieser Welt das Symbol des Kindes, des Babys im Stall, das niemanden bedrückt, sondern das sogar selber verfolgt wird, und das trotzdem das Symbol für das Handeln Gottes ist. Das Kind, von dem nichts Bedrohliches ausgeht. Das Kind, das sich nicht, wenn es erwachsen ist, einfach nimmt. Sondern das Kind, das, wenn es erwachsen wird, einfach gibt. Das ist, glaube ich, das, was Paul Gerhardt an diesem Kind so fasziniert. Und was ihn begeistern lässt. So, dass er sagt, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um unser Leben wirklich mit Konsequenzen für Gott zu leben. Dass wir erkennen, was Gott uns wirklich gegeben hat. Paul Gerhardt sah das in seiner Situation. Und deswegen fiel es ihm vielleicht leicht. Uns muss das vielleicht erstmal aufgehen, weil wir eigentlich in einem Leben leben, wo dieses Kind gar nicht so beeindruckend ist. Und jetzt möchte ich noch was sagen zu der vierten Strophe. O du lieber Stern. Ja. O dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippe liegen. Für edle Kinder großer Herren gehören güldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht, samt Seide, Purpur wären recht, dies Kindlein draufzulegen. Ich glaube, wir haben in unserem Leben an so vielen Stellen samt Seide und Purpur, dass wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, was für ein Geschenk uns Gott gibt. Bei den ganzen Geschenken, die wir so haben, fällt uns das vielleicht gar nicht so sehr auf. Aber es ist ein wichtiger Grund. Paul Gerhardt wünscht sich für dieses Kind, dass es vielleicht mit mehr Ehrfurcht, mit mehr Respekt behandelt wird. Aber das ist genau, glaube ich, der Knackpunkt. Wir müssen uns auf die Suche machen und müssen genau hinsehen. Genau hinsehen, was ist eigentlich das, was Gott uns gegeben hat? Was ist das, was Gott uns anbietet? Wo ist das kostbar? Gemessen an all den Versprechungen dieser Welt. Und wenn wir das genau sehen, dann kann es uns leicht fallen, unser Leben in Gottes Hand zu geben. Wir müssen vielleicht auch mal auf die kleinen Anfänge gucken. Viele haben Jesus übersehen, gerade weil er so klein angefangen hat und haben ihn vollkommen fehl eingeschätzt. Und vielleicht ist das bei uns genauso, dass wir nicht wahrnehmen, wo Gott in unserem Leben handelt. Dass wir nicht wahrnehmen, was Gott in uns Möglichkeiten hineingelegt hat, mit der wir die Welt verändern können. Der Lobpreis, der in diesem Lied steckt, das Loben, dass Gott etwas Großartiges getan hat und dass Jesus jemand ist, für den man bereit sein kann, alles zu geben, weil er so toll ist. Dieser Lobpreis bedeutet letzten Endes, genau hinzusehen, ins eigene Leben, in das Leben Jesu Christi, in diese Welt hinein. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, Gott zu loben. Und da es Vorweihnachtszeit ist, hat das Musikteam mancherlei Weihnachtslieder herausgesucht. Und wir beginnen diesen Lobpreis Gottes mit diesem Lied. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das zu singen mit dieser Herzenshaltung: Jesus, ich möchte sehen, wo du Großartiges in mir getan hast. Und ich möchte dich loben dafür, für das, was ich schon entdeckt habe.